Da kommt das nicht her. Gott würde nicht sagen, du sollst nicht rebellieren und dann schafft er rebellische Musik. Das macht keinen Sinn. Ich denke, die Wahrheit ist, dass Gott uns alle aus der irdischen Kultur herausheben möchte in eine himmlische. Amen. Also gehen wir zu Gott und sagen, Herr, vergib mir. Der Weg war falsch. Hilf mir von jetzt an, einen besseren Weg zu gehen. Amen. Lasst euch nicht vom Teufel verführen. Herzlich willkommen zu Vortrag Nummer 5 von 10. Wir sind schon eine ganze Weile hier zusammen. Habt ihr schon etwas mitnehmen können? Gott sei Dank. Macht es Sinn? Dem Herrn sei Dank. Seht ihr, wir bemühen uns sehr, es verständlich rüberzubringen. Und auf der ganzen Welt schauen zurzeit Leute zu und wir kriegen Nachrichten auf Facebook, die sagen, es ist deutlich, es ist logisch. Oder hey, ich habe selbst solche Seminare gehalten und das ist eine gute Sache, was du machst. Das ist ermutigend. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich noch einmal ein Thema ansprechen, das ein bisschen sensibel ist. Wir haben in einem vorigen Vortrag über den Einfluss der afrikanischen Musik auf Amerika gesprochen. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ich persönlich, und wer mich kennt, weiß das, nicht auf Hautfarbe achte, und ich glaube, Gottes Kinder sollten das allgemein nicht. Amen? Für mich spielt es keine Rolle, ob jemand schwarz, weiß, gelb oder wie ein Zebrastreifen aussieht. Ich bin in einer Multikulti-Umgebung ohne Diskriminierung aufgewachsen und ich hatte Freunde aus allen möglichen Nationen. Also denkt bitte nicht, ich wollte die Schwarzen irgendwie schlecht machen. Ich habe mich einfach nur auf ihre Misere bezogen, in der sie steckten, als sie hier nach Amerika kamen. Vielleicht sage ich manchmal etwas auf eine Weise. Zum Beispiel meinte jemand, ich hätte gesagt, die Schwarzen konnten eigene Gemeinden haben. Tatsächlich habe ich aber gesagt, dass man ihnen schließlich gestattet hat, sich in eigenen Gemeinden zu versammeln. Und das bricht mir das Herz, denn niemand sollte extra eine Genehmigung dafür benötigen, wenn er Christ werden will. Also hier geht es einfach um historische Gegebenheiten. Ich liebe meine afroamerikanischen Freunde. Ich habe viele von ihnen. Ich habe viele mexikanische Freunde, viele Latino-Freunde, auch Freunde aus Asien. Und Tatsache ist, dass Gott nicht gegen irgendeine bestimmte Kultur ist oder ein bestimmtes Volk. Gott ist für die Menschen. Aber er ist gegen bestimmte Elemente in unserer Kultur, die nämlich nicht von ihm kommen. Gott möchte uns aus allen unseren Kulturen herausheben, ob sie nun afrikanisch sind. Und ehrlich gesagt ist für mich die amerikanische Kultur schlimmer als die afrikanische. Und ich bin Amerikaner. Also Gott möchte uns aus allen irdischen Kulturen herausholen und in eine himmlische hineinbringen. Amen. Dieser Vortrag hat den Titel »Es klang nicht immer so, eine musikalische Zeitreise, Teil 2«. Und es geht um die Zeit von 1960 bis 1990. Zu Beginn möchte ich euch in das 6. Jahrhundert vor Christus mitnehmen, aber vorher wollen wir noch ein Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, hab von Herzen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns hier versammeln können, um dieses Thema zu betrachten, ob es jetzt ganz neu für uns ist oder vielleicht eine Vertiefung von schon Bekanntem. Herr, wir bitten dich, dass du unser Lehrer bist, dass wir von dir lernen. Und wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Xu Jing schrieb im 6. Jahrhundert vor Christus, will man Lebensstil und Sitten der Leute ändern, gibt es nichts Besseres als Musik. Wisst ihr, was der chinesische Kaiser getan hat? Wenn er herausfinden wollte, wie es um eine bestimmte Provinz in seinem Reich bestellt war, er hat die Musiker aus der Provinz eingeladen, in seinem Schloss ein Konzert für ihn zu geben. Die Musiker waren aber ahnungslos. Die haben sich nur gedacht, wow, ich kann vorm König spielen. Und er wusste nur von der Art und Weise, wie sie spielten, ob in dieser Provinz eine Revolte bevorstand oder ob alles in Ordnung war. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn der Kaiser von China eure Musiksammlung zu Hause hören würde, Müsste er sich Sorgen machen über einen Aufstand? Oder würde er sagen, alles ist in Ordnung? Versteht ihr?
Was wäre, wenn Jesus sagen würde, bringen wir mal die iPods nach vorne und die iPhones oder worauf immer ihr eure Musik hört. Und das soll jetzt hier jedem vorgespielt werden, ganz öffentlich, alle können zuhören. Würdet ihr nervös werden? Oder wäre das okay? Vielleicht sollten wir die Frage erst nach dem Seminar stellen, oder? Denn ich kann euch garantieren, fast jeder, mich eingeschlossen, hat irgendwo Veränderungen vorzunehmen, was Musik angeht. Also wenn Gott an euch wirkt und euch die Überzeugung gibt, ja, vielleicht sollte ich das eigentlich nicht hören und wahrscheinlich ist das auch nicht okay, wenn der Heilige Geist zu euch spricht, wann ist der Zeitpunkt, eurem Gewissen zu folgen? Sofort. Und wann entsorgst du die Musik? Heute Abend gleich, wenn du nach Hause kommst. Denn vielleicht kurze Zeit später empfindest du nicht mehr so wie jetzt. Jetzt führt dich der Heilige Geist, er spricht zu dir. Aber wenn du es aufschiebst und sagst, naja, vielleicht morgen oder vielleicht nächste Woche, dann dauert es nicht lange und das alte Denken ist wieder da. Ist es nicht so? Also treffen wir jetzt eine Entscheidung. Und es ist nie ein Fehler, sich für das Richtige zu entscheiden. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr unsicher seid, das ist kein Problem. Lasst euch die Zeit und sagt einfach, Herr, ich bin offen für was immer du mir sagst. Aristoteles stellte fest, dass Musik eine direkte Abbildung der Emotionen oder Seelenzustände ist, Sanftmut, Zorn, Mut, Beherrschtheit und andere Eigenschaften und ihre jeweiligen Gegenteile. Und wenn jemand über lange Zeit immer wieder Musik anhört, die schändliche Gefühle erregt, wird sein ganzer Charakter eine schändliche Form annehmen. 340 vor Christus. Also was ich euch hier weitergebe, sind ganz alte Informationen. Sie haben sich nur noch nicht so gut rumgesprochen. Keith Richards empfing seine Songs auf übernatürliche Weise. Das ist ein Rockmusiker aus den 60ern, 70ern, 80ern. Er sagt, Songs, die glauben, du hättest sie geschrieben. Eigentlich bist du nur ein Medium, als wäre man bei einer Seance. Sie fallen aus heiterem Himmel. Ganze Lieder kommen dir auf einmal. Du schreibst nicht selbst. Mir kommen massenweise Songs. Ich habe nichts dafür getan, außer dass ich zufällig wach war, als es passierte. Ich schreibe auch Musik. Aber die Lieder fallen nicht einfach vom Himmel. Das ist so ungefähr wie bei J.K. Rowling, die Harry Potter-Serie geschrieben hat. Sie sagt, sie war in einem Zug unterwegs und vor ihrem geistigen Auge tauchte Harry Potter auf und stellte sich ihr vor. Und in dem Moment kannte sie sein komplettes Leben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie das? Weil es vom Teufel kommt. Und diese Rocker bekommen ihre Songs massenweise. Jim Morrison von den Doors, ein selbsternannter Schamane und bekannt für die mystischen Ausflüge in seinen Texten. Auch er sagte, er würde massenhaft Songs erhalten. Vor seinem inneren Auge sah er das gesamte Konzert und schrieb nur noch die Worte zu den Liedern. Auf einem Album von den Doors findet sich auch ein Bild von Aleister Crowley. Crowley hat eine ganze Reihe von Popgrößen beeinflusst. Einige der Künstler, die diesen Einfluss von Crowley auch ganz offen zugeben, sind zum Beispiel folgende. Iron Maiden. Eine weitere Gruppe ist Led Zeppelin, David Bowie, Sammy Davis Jr., dann auch Mick Jagger und Sting. Es sind wirklich viele Musiker hier beeinflusst. Ozzy Osbourne gehört auch noch dazu. Und wir haben jetzt nur die ganz Großen aufgezählt. Diese Leute sind überzeugt von dem, was sie machen. Obwohl Aleister Crowley schon lange tot ist. Aber es gibt Leute, die tragen seine Fackel weiter. Anton LaVey gründete die Satanskirche und ist auch Verfasser der satanischen Bibel. Ihr seht da im Hintergrund von seinem Bild ein Symbol, das ist ein okkultes Symbol, befindet sich auch auf der satanischen Bibel. Das ist eine Darstellung von Baphomet, einem Ziegenbock. Oben sind die Hörner, dann die Ohren, unten das Kinn, dargestellt in einem fünfzackigen Stern, einem Pentagramm, auf den Kopf gestellt. Diese ganzen Symbole, der Ziegenbock, das allsehende Auge, Pyramide, die werden uns im Laufe des Seminars immer wieder begegnen. Anton LaVey trat für einen egozentrischen Lebensstil ein. Er sagte Folgendes: Wünsche sind dazu da, erfüllt zu werden. Ein anderer Satz von ihm lautete: In jedem von uns ist ein Tier, das muss angetrieben werden, nicht ausgetrieben. Mit anderen Worten, heiße das Tier willkommen und pepple es auf. Füttere den fleischlichen Hund und lass den geistlichen verhungern. In der Washington Post sagte LaVey: Satan ist ein Symbol. Satan steht für unsere Weltliebe und unsere Ablehnung der blassen, nutzlosen Christusfigur am Kreuz. Ich spreche von satanisch als einer Philosophie, einem Reich oder Zustand, den man am besten als Lebensstil, eine Weltsicht oder Einstellung bezeichnen kann. Und liebe Freunde, wir sind beeinflusst von dieser Philosophie. Sie glauben, Wünsche sind dazu da, erfüllt zu werden. Und sie sagen, wenn irgendjemand kommt und dir etwas nimmt, was dir gehört, vernichte ihn. Das gehört zu ihren Leitlinien. Crowleys Motto, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz, ist die offizielle Philosophie und Lehre der Satanskirche. Also im Grunde trägt Anton LaVey nur die Fackel weiter, die er von Aleister Crowley erhalten hat, die wiederum sozusagen vom Fürsten des Feuers, von Satan selbst, entzündet worden ist. Satan beeinflusst Crowley, Crowley beeinflusst LaVey, und so entsteht die offizielle Satanskirche. Satanisten benutzen ein Pentagramm, das auf der Spitze steht. Oft sind außen zwei Kreise herum und innen ist ein Ziegenbockkopf. Und wie ich schon sagte, das ist eigentlich das Zeichen des Baphomet. Es hat für sie eine ähnliche Bedeutung wie für die Pythagoraner der Tartaros. Das griechische Wort heißt Grube oder Abgrund. In der Bibel bezeichnet man damit den Ort, wo die gefallenen Engel festgehalten werden. Die griechischen Buchstaben werden oft ersetzt durch hebräische Buchstaben und das ergibt den Namen Leviathan. Die verschiedenen Buchstaben hier um das Baphomet-Symbol herum sind also hebräisch und heißen Leviathan. Das ist ein Zeichen für Rebellion und für die religiöse Ausrichtung. Die drei nach unten gerichteten Punkte stehen für die Ablehnung der Trinität, also gegen Gott den Vater, Christus als Sohn und den Heiligen Geist. Das Ganze steckt voller Symbolik und sie wissen genau, was es bedeutet. Das Traurige ist, dass manche Leute mit so einem Bocksymbol auf ihrem T-Shirt herumlaufen und einige davon sind sogar Christen. Ihnen ist gar nicht klar, was diese heidnischen und teuflischen Symbole bedeuten. LaVey sagt, bringen wir die Leute an den Punkt, wo sie ihre Logik vergessen und einfach tun, was sie wollen. Wir wollen also nicht mehr, dass die Leute nachdenken, gebt einfach euren Gefühlen nach und fertig. Frank Zappa, ein berühmter Rockmusiker seiner Zeit, sagte 1968 im Life Magazine, ich merkte, dass diese Musik die jungen Leute ansprach, weil der starke Beat im Einklang mit den wesentlichen Körperrhythmen stand. Und ich wusste auch, dass sie das für den Rest ihres Lebens mitnehmen würden. Es gibt unzählige und subtile Wege, wie Klang den menschlichen Organismus beeinflusst. Die heutige Musiklautstärke und die hellen Lichter sind enorme Indoktrinationswerkzeuge. Seht ihr, es geht hier nicht einfach nur um Unterhaltung. Es geht um Indoktrination und darum, dass unser Charakter verändert wird. Gehen wir weiter zu den 70er Jahren. Viele der radikalen Gedanken der 60er gewannen im neuen Jahrzehnt breitere Akzeptanz und erreichten die große Masse amerikanischen Lebens und Kultur. Die offene Ablehnung Christi war unübersehbar und das trügerische Gedankengut des Teufels hatte Wurzeln gefasst. Led Zeppelin. Bandleader Jimmy Page, ein bekannter Crowley-Anhänger, verkaufte bei der Gründung von Led Zeppelin seine Seele an den Teufel, um den Erfolg der Gruppe zu sichern, ganz im Stil des Blues-Musikers Robert Johnson 40 Jahre zuvor. Jimmy Page sagte, ich denke, Crowley ist ein unerkanntes Genie des 20. Jahrhunderts. Denn es ging da einfach um die Befreiung der Person, des Seins, des Einschränkung, die alles vermasselt. Wenn du etwas willst, dann tu es. Ich habe sein System im Alltag umgesetzt. Und so entstehen heute große Namen, nicht über die Presse. Also was sagt er hier? Wenn du wirklich Erfolg haben willst, das heißt nicht nur so ein kurzes Strohfeuer, ein Jahr mal geht's gut, sondern wenn du auf Dauer dabei sein willst, in der Unterhaltungsbranche, in der Musikbranche, wenn du ein ganz großer Name sein willst, dann sagt dieser ganz große Name, musst du einen Pakt mit dem Teufel schließen. Das hat er gerade gesagt. Nicht über die Presse, nicht einfach nur Geld reinstopfen. Du verbündest dich mit dem Teufel. Habt ihr euch jemals gefragt, dieser Junge, dieses Mädchen, wie haben die das eigentlich nach oben geschafft? Die können ja nicht mal richtig singen. Na, wie wohl? Von Talent war nicht die Rede. Es hieß einfach nur, sei mein treuer Untertan und ich mache was aus dir, sagte der Teufel. Fertig. Noch ein Punkt. Der Teufel wird nur diejenigen in den Erfolg bringen, von denen er weiß, dass sie sehr wahrscheinlich seine besten Evangelisten sein werden und ihm nicht irgendwann den Rücken kehren. Es kommt nicht einfach jeder in den Genuss seiner Segnungen, sondern diejenigen, die seine speziellen Werkzeuge sind, von denen er weiß, ich habe sie mit Haut und Haar. Und in diese Leute investiert er eine Menge Geld und eine Menge Zeit, um sie sich heranzuziehen. Macht das Sinn? Led Zeppelin's Stairway to Heaven, Treppe zum Himmel. Der gefragteste Rocksong aller Zeiten, als eines der größten satanischen Werke gerühmt. Robert Plant, ein Mitglied der Gruppe, sagte, er habe das Lied empfangen durch Automation. Könnt ihr hier ein Muster sehen? Dass so viele dieser großen Gruppen und berühmten Stars ihre Musik, ihre Texte durch Automation erhalten haben? Es kommt ihnen einfach. Sie hören es, sie sehen es und schreiben es nur noch auf. Ist das von Gott inspiriert? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und wenn man diese Musik hört und da ist nur die Rede von Drogen und Alkohol und die Folgen sind vorehelicher Sex und unverantwortliches Leben und Rebellion, das ist doch nicht von Gott.
Amen?
Das ist nicht die Quelle. Gott würde doch nicht sagen, du sollst nicht rebellisch sein und dann schafft er Musik, die uns zur Rebellion anstachelt. Die Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, get around, round, round, I get around. Dieselben polyrhythmischen Elemente. Und als ich das hier herausfand, da muss ich sagen, da ging es mir wirklich wie, machst du Witze oder was? Denn ich habe die Beach Boys einfach geliebt. Ich dachte immer, hey, ist doch okay, es geht um dicke Autos und Strand und Surfen und schöne Mädchen und so weiter. Ihr müsst wissen, ich bin ja nicht in der Gemeinde aufgewachsen, ich bin nicht christlich erzogen und ich habe in meiner früheren Zeit schon eine Menge Müll gehört. Ich fand die Musik toll. Sie war einfach fröhlich, lebendig. Ich habe das gern gehört, aber als wir als Christen dann das Ganze näher untersucht haben, da hörte ich, ich komme herum, singt er, was meint er damit? Meint er mit seinem Auto? Nein, er spricht davon, dass er eine Menge falsche Entscheidungen in Bezug auf Frauen trifft und ziemlich herumkommt. Und ich habe darüber nachgedacht, wie war das früher? Ich habe das selbst gesungen und bin selber dann ziemlich herumgekommen. Ich bin da ganz ehrlich. Denn wenn wir etwas anschauen, werden wir verwandelt. Brian Wilson, er wird als der musikalische Kopf hinter den Beach Boys betrachtet. Wir haben ja ein Stück von seiner Musik gehört. Und er sagt Folgendes. Wir betrieben Zauberei. Wir wollten Zaubermusik machen. Und ich dachte, ist denn gar nichts mehr heilig? Ich meine, sogar die Beach Boys sind darin verwickelt. Also dieses No, 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 no. Schon das war Zaubermusik? Ja, natürlich. Denn es ist wie ein Zuckerguss über dem Gift. Nicht wahr? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, das ist Gift, willst du es nicht trinken? Wie viele würden dann sagen, oh, danke schön. Guck, 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 guck. Niemand, oder? Aber wenn jemand sagt, hey, ich habe was Süßes für dich, schmeckt super. Oh, danke schön. Lecker. Übrigens, das ist Gift. Was? Wirklich? Oh. Aber genau das tut der Teufel. Er überzieht sein Gift mit einem Zuckerguss. Und er überzieht auch seine Zauberei mit einem Zuckerguss. Der Teufel bietet Okkultismus mit Zuckerguss. Er bietet, tu, was du willst, mit Zuckerguss. Ihr Christen, ihr seid einfach zu fanatisch. Es ist doch eine Menge Spaß. Falsch. Denn hier tobt eine Schlacht um unsere Seele. Aber abgesehen von ihrer Zauberei und dass sie Zaubermusik machen wollten, ist da noch was anderes sehr Interessantes bei den Beach Boys. Sie engagierten denselben Schamanen wie die Beatles, um das Publikum während und nach ihren Konzerten zu indoktrinieren. Also dieser Mann verbreitet östlichen Mystizismus, und das ist natürlich, was den Glauben angeht, völlig daneben. Das ist absolut heidnisch. Es bringt uns zum Teil mit okkulten Symbolen in Verbindung und mit heidnischen Göttern und Dämonen. Ja, die Beach Boys haben gesagt, wir haben jetzt eine Botschaft für euch. Dann kam der Maharishi auf die Bühne, hat seine Lehren zum Besten gegeben und alle haben es geschluckt, denn ihre präfrontale Kortex war Und wenn noch Alkohol und Drogen dazu kamen, ging das Ganze noch leichter. Brian Wilson, also der musikalische Kopf hinter der Gruppe, sagte später, dass er glaube, er sei besessen. David Bowie. Das ist jetzt interessant. Hier hört ihr seine Musik. Das ist dieses typisch Nachtclub, oder? Vielleicht nicht mehr heute. Ist jedenfalls nicht Mozart. David Bowie sagte, Rock war schon immer die Musik des Teufels. Oh. Also wenn ein Rock'n'Roller selbst sagt, Rock war schon immer die Musik des Teufels, dann sollten wir als Christen sie nicht mal anfassen. Ich glaube, Rock'n'Roll ist gefährlich. Ich denke, wir sind nur die Vorboten von etwas, das noch finsterer ist als wir. Alle Musikbeispiele bisher, die wir gehört haben, waren Rock'n'Roll, wenn auch in unterschiedlichen Klangvariationen. Rock'n'Roll ist nicht nur Kiss, Def Leppard, Led Zeppelin und so weiter. Der gemeinsame Nenner all dieser Musikclips ist, dass der Rhythmus im Vordergrund steht, dominant, und die Melodie im Hintergrund. Gottes ursprüngliche Ordnung für Musik wird auf den Kopf gestellt. John Denver, das ist interessant, er ist ein Country-Musiker. Er sagt, Rockmusik hat größeren Einfluss auf die Menschen als das Urchristentum. Warum? Der Beat. Alle Insider sehen diese Fakten, aber wir wollen manchmal nicht. Denver ist bekannt für das folgende Lied. Sunshine on my shoulders makes me happy. Also nicht jedes weltliche Musikstück ist schlecht. Dieses Lied ist völlig in Ordnung. Also es geht nicht darum, nie mehr weltliche Musik, sondern wir brauchen einen Werkzeugkasten. Wir brauchen Werkzeuge, die uns zeigen, was ist hilfreich und was ist hinderlich. Ich höre zum Teil weltliche Musikstücke und übrigens, Klassik heißt nicht gleich geistlich. Es gibt einen ganz großen Anteil an der Klassik, das sind säkulare Stücke. Und unter Klassik verstehen wir so allgemein die Musik, die aus Europa gekommen ist, obwohl das nicht so ganz zutreffend ist. Fakt ist also, es gibt eine Menge weltlicher Musikstücke, die in Ordnung sind. Wenn sie mich nicht von Gott irgendwie wegbringen, kann ich sie mir auch anhören. Manche Leute wollen das nicht hören, aber das ist die Realität. Wenn bestimmte biblische Prinzipien beachtet werden, die werde ich noch erläutern, dann ist das okay. Das heißt aber auch nicht, dass alles, was John Denver singt oder seine Texte, für uns akzeptabel sind. Denn er hat natürlich auch andere Lieder mit bestimmten Melodien, Percussion und polyrhythmischen Elementen. Also nur weil eine Gruppe oder ein Sänger ein bestimmtes gutes Lied produziert hat, heißt das noch nicht, dass wir alles anhören können. Ich bin dankbar, dass es heute sowas wie iTunes gibt, wo man nicht ein ganzes Album kaufen muss, sondern nur einen bestimmten Song. Ich kann mir einen Ausschnitt anhören, früher waren es nur 30 Sekunden, heute ist es eine ganze Minute, und das ist schon recht viel, um herauszubekommen, was ist das für ein Lied. Manchmal fällt man trotzdem rein, dann hat man $1-2 verschenkt, aber besser als 20. Ich habe also auf meinem iPhone, iPod eine Menge verschiedener Musiker, auch aus der christlichen Welt, aber meist sind es nur 1 bis 2 Songs. Aber ehrlich gesagt, ein ganz, ganz großer Teil von dem, was ich höre, 98, 99%, ist geistliche Musik. Man findet einfach in der säkularen Szene sehr wenig, was okay ist, aber man kann was finden. Satan wirkte massiv durch das Hippie-Zeitalter in den 60er und 70er Jahren. Destruktive Ansichten fanden Eingang, die die traditionelle Moral unter dem Schein einer angeblich antimaterialistischen Friedensbewegung aushöhlten. Man hoffte auf eine höhere Spiritualität durch Voodoo-Praktiken wie Sex, Drogen und Musik. Oder wie wir sagen würden, Rock'n'Roll. Laut Timothy Leary, das war ja dieser Harvard-Professor, waren die 60er eine herrliche Offenbarung dessen, was mit Aleister Crowley begonnen hatte. Also diese Crowley-Anhänger, die schauen regelrecht zu, wie der neue Trend die Werte von Amerika verändert und damit die ganze Welt verändert. Denn wenn Amerika etwas tut, zieht die Welt hinterher. Die ganzen Leute übernehmen die Philosophie, tu was du willst. Sie rauchen Gras, sie haben Orgien und tun alles Mögliche, was man nicht tun sollte. Und Leary sieht es alles und sagt, oh, die 60er sind eine wunderbare Offenbarung dessen, was mit Crowley begonnen hat. Aber was genau hat eigentlich damit begonnen, dass man nach dem satanischen Motto gelebt hat, tu, was du willst? Von den 1960ern bis zu den 80ern. Ihr werdet staunen. 400% mehr Selbstmorde. 536% mehr unverheiratet zusammenlebende Paare. 553% mehr schwangere Mädchen von 10 bis 14. Vor 1960 gab es nur 2 Geschlechtskrankheiten. Heute existieren über 25. Also die freie Liebe hatte eine Menge hässliche Dinge im Gepäck. Und Gewaltverbrechen stiegen um 995%. Wenn man sich wütende Musik anhört, wird man wütend. Wenn man sich sexuelle Musik anhört, wird man sexuell erregt. Und wenn man sich rebellische Musik anhört, wird man rebellisch, egal ob der Text christlich ist oder nicht. Denn die Musik selbst ist die Botschaft. Das haben wir ja immer wieder gehört. Ich hoffe, das ist inzwischen klar geworden. Ende der 70er Jahre begann dann offiziell die Christian Contemporary Music, CCM, oder die christliche moderne Musik. Was ist da jetzt passiert? Die CCM-Musiker haben die Musik gehört, die überall gespielt worden ist, in und um Amerika. Manche Dinge waren auch regional begrenzt. Auf jeden Fall, sie haben diese Musik gehört und haben sich gedacht, wow, das brauchen wir auch. Wir müssen die gleiche Musik machen, nur wir werden christliche Texte dazu nehmen. Das war die Geburtsstunde der CCM in den 70er Jahren. Und dieser Song hier heißt Rock'n'Roll Prediger. Klingt das nach 70er-Jahre-Musik? Absolut. Hier ein anderer Song. Loves You Like a Rock. Das ist jetzt interessant. Meine Frau hörte sich diesen Song an, als sie jung war. Sie wusste nicht, dass er christlich ist. Wollt ihr wissen, warum? Wenn ihr das versteht, wird es euer Denken über christliche Musik verändern. Weil geistliche Dinge nur geistlich erkannt werden. Was denkt ein Weltmensch, wenn er das Wort Rock, Fels hört? Nicht Jesus Christus. Denn geistliche Dinge werden geistlich erkannt. Als ich dieses Seminar zusammengestellt habe und diesen Song reingenommen habe, Kobe hat das mitbekommen, da war ihre Reaktion: Ich wusste nie, dass das ein christlicher Song ist. Und das, obwohl sie den gesamten Text kannte. Als ich ihn anwarf, konnte sie alles aufsagen. Warum? Weil alles perfekt abgespeichert ist. Aber wisst ihr was? Sie hatte davon keinen geistlichen Nutzen, bis der Heilige Geist in ihr Leben kam und ihr die geistliche Erkenntnis geschenkt hat. Das Hauptargument in der christlichen Musik ist doch immer: Wir wollen eine Brücke schlagen zu den Weltmenschen, denn wir wollen sie für Jesus gewinnen. Freunde, ohne den Heiligen Geist gibt es keinen Brückenschlag zurück zu uns. Denn sie kapieren es nicht. Ja, der Beat gefällt ihnen. Das fühlt sich gut an. Und hier ist der Song. When I was a little boy, and the devil would call my name, when I was just a boy, I'd say, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy, when I was just a boy. Also sie kannte die gesamte Musik, aber sie sitzt nicht dort und sagt: Oh ja, wirklich, das ist richtig. Ihr gefiel einfach der Groove und der Beat. Also Fakt ist, unsere christliche Musik kann um den gesamten Globus laufen. Und ich sage nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Es ist nur die Realität, nur weil sie es hören, sind sie noch lange nicht bekehrt. Denn dazu muss man bewusst daran teilhaben. Versteht ihr? Gut. Die 1980er. Die Musik Anfang der 80er befand sich im Wandel. Man nannte die Musik von Elvis, den Beatles, The Doors, Ozzy Osbourne gleicherweise Rock'n'Roll, obwohl sie sehr unterschiedliche Stile hatten. Als die 80er Fahrt aufnahmen, etablierte sich die Disco-Musik und Rock wurde in klarer definierte Kategorien unterteilt. Softrock, Hardrock, Poprock, Countryrock und so weiter. Alle diese Gattungen oder Mischformen hatten aber denselben Kern, Rock'n'Roll, der sich ursprünglich aus Rhythm and Blues und Jazz entwickelt hatte. Joachim E. Behrendt sagte, sich aktiv für Jazz zu interessieren, bedeutet für eine Mehrheit zu arbeiten, denn die Popmusik unserer Zeit fußt auf dem Jazz. Ihr erinnert euch, wir haben ja darüber gesprochen, wie das Ganze entstanden ist mit Ragtime und dann kam Jazz dazu, Rhythm and Blues wurde daraus und Rock'n'Roll, bevor das dann alles sich aufgesplittert hat in die verschiedenen Unterstile. Aber diese ganzen Stile gehen zurück auf den Rock'n'Roll und Rock'n'Roll geht zurück auf Jazz. Und die Wurzel von Jazz ist Voodoo. Lesen wir weiter. Die ganze Musik aus TV-Serien, Top 40 Radio, in Hotellobbys und Fahrstühlen, in der Werbung und im Kino, die ganze Tanzmusik vom Charleston zum Rock, Funk und Disco, all die Klänge, die uns täglich umgeben, all diese Musik stammt vom Jazz, denn der Beat kam durch den Jazz in die westliche Musik. Die Fachleute sehen das. Mickey Hart, Schlagzeuger von Grateful Dead. Dies ist eines ihrer bekannten Stücke. Es ist keine verrückte Musik. Man hört den Schlag, der durchgeht, die verschiedenen rhythmischen Ebenen, aber es ist kein Hard Rock. Ein Problem, wenn wir weiter unserer Zeit uns nähern, ist, dass wir jetzt Musikstile ansprechen, die bei dem einen und anderen doch Erinnerungen wecken könnten. Bitte betet darum, dass ihr nicht negativ beeinflusst werdet dadurch, aber wir müssen in der Zeit voranschreiten und ich bitte um euer Verständnis. Mickey Hart hat weltweit untersucht, welche Wirkungen Trommeln haben, ist ein anerkannter Experte für Schlagzeug und er sagt Folgendes. Wo immer man auf diesem Planeten hinschaut, werden Trommeln zur Bewusstseinsveränderung eingesetzt. Das ist der Punkt. Trommeln kann das Bewusstsein verändern. Vielleicht gefällt uns das nicht. Nein, nein, ich glaube das nicht. Doch, es stimmt. Ob wir es mögen oder nicht. Wie viele andere habe auch ich die außergewöhnliche Macht der Musik entdeckt, besonders den Einfluss von Perkussion auf den Geist und Körper des Menschen. Ich habe oft erlebt, dass Trommeln mir das Tor zu einer anderen Welt geöffnet haben. Ohoho, er hat recht. Ich kann nicht sagen, wann genau mir bewusst wurde, dass meine Musik, mein traditioneller Rock'n'Roll, so etwas wie Geist besaß. Dass es einen Familienzweig gab, sozusagen der Voodoo-Zweig oder der heidnische Zweig. Dass es einen Familienzweig gab, der die alte Verbindung zwischen der Trommel und den Göttern pflegte. Also wir haben hier einen der führenden Schlagzeuger, einen Experte auf dem Gebiet der Trommeln, der es studiert hat. Und er sagt, es gibt da eine Geistseite, eine Verbindung zu den Göttern. Und als Christen wissen wir natürlich, was damit gemeint ist, dass es eine Verbindung zu den Dämonen ist, denn es gibt nur einen Gott. In einem Artikel »Hightech mit niedrigen Frequenzen« schreibt der Reporter Jason Sneed über die riesige DJ-Szene in den Nachtclubs. DJ Lauren, alias Bass Nectar, verkörpert die Erfolgswelle der DJs. Seine erstaunlichen Zusammenstellungen für Tanzböden in ganz Nordamerika und darüber hinaus vermitteln das zukünftige, primitive Erleben der totalen Party, das aus der Stammeseinheit der anwesenden Zuhörer erwächst. Nun, das war jetzt ein ziemlich langer Satz, aber worum geht es eigentlich, dass hier die Musik eine Einheit schafft und man sich fühlt, als wäre man ein einziger Stamm? Ich werde euch jetzt einen Musikausschnitt vorspielen. Ihr werdet euch erinnern, denn den haben wir schon mal gehört, aber das wird euch erstaunen. Das hier ist Original Voodoo. Das haben wir also schon mal gehört. Könnt ihr euch erinnern? Und während ich an diesem Seminar arbeitete, kam mir ein Gedanke, beziehungsweise ich sollte eigentlich sagen, der Herr hat mir einen Eindruck gegeben, Christian, nimm mal diesen Voodoo-Clip und vergleich den mit diesem anderen Ausschnitt. Denn das hier ist die bekannte Musik von Bass Nectar, die in den Discos gespielt wird. Und diese Stimme sagte zu mir, nimm mal diese zwei Clips und hol die rein in deine Software. Denn ich habe ein Programm, das heißt Pro Tools, wo ich verschiedene Clips übereinander legen kann und sie miteinander vergleichen. Und ratet mal, sie passten perfekt zusammen. Ich konnte es kaum glauben. Reiner Voodoo! Und dazu tanzt man heute in den Discos oder hört es auf seinem Handy oder in seinem Auto oder Gott verhüte es, in der Gemeinde. Könnt ihr euch vorstellen, wie mich das überrascht hat, als ich das gehört habe? Ich gebe euch ein Zeichen, wenn die Voodoo-Trommeln reinkommen. Das Gleiche. Nur mit einem anderen Zuckerguss. Dem Teufel ist es ernst, liebe Freunde, und er ist seit langer Zeit im Musikgeschäft. Die Beats befriedigen das Fleisch, nicht den Geist. Und dann die 80er. Im Verlauf der 80er nahmen die sinnlichen Themen immer mehr zu. Disco Time. Ende der 70er Jahre in die 80er hinein wurde die Tanzmusik auf einmal ganz groß, kam ganz groß heraus. Mit dem Start von Sendern wie MTV konnte der Einfluss der Musik auf eine ganz neue Ebene gehoben werden. Die Musiker konnten sich jetzt noch mehr darstellen und noch stärkeren Einfluss ausüben, weil nicht nur ein Sinn, sondern zwei Sinne angesprochen wurden. Je mehr Sinne angesprochen werden, desto stärker die Prägung. Eine Dame, die mit Sicherheit großen Einfluss in dieser Welt hatte, war Madonna. Sie war eine der Top-Künstlerinnen und wurde in den 80ern dadurch sehr bekannt, dass sie die Grenzen der Sinnlichkeit in der Massenmusik immer weiter hinausschob und Videos mit provozierenden Bildern aufnahm. Sie wurde schnell zur Ikone in Sachen Kleidung, Einstellung und Verhalten. Ihr Titelsong »Like a Virgin«, »Wie eine Jungfrau«, Es heißt nicht, sie war eine Jungfrau, sondern wie eine Jungfrau, was auch immer das heißen mag, zog die Aufmerksamkeit auf sich. Familienorganisationen beklagten sich darüber, Lied und Video würden vorehelichen Sex anpreisen und familiäre Werte untergraben. Die gleichen polyrhythmischen Elemente. Und die Sinnlichkeit stand bei ihr wirklich im Vordergrund. Papa, don't preach to me, predige mich nicht an, da wird jemand schwanger und ist gar nicht verheiratet, aber Papa, predige mich nicht an, ich mache mein eigenes Ding. Und diese Gedanken wurden jungen Mädchen im ganzen Land eingepflanzt und Madonna wurde zu einem Idol. Sie kam erneut unter Beschuss, als sie den Song für die ersten MTV Video Music Awards aufführte und mit einem dessous-artigen Brautkleid und ihrem typischen Boy-Toy-Gürtel auf der Bühne erschien. Während des Singens räkelte sie sich sinnlich auf dem Boden. Kritiker und Medien liebten sie. Sie prahlte, es war die mutigste und unverhohlenste sexuelle Sache, die ich je im Fernsehen gezeigt hatte. Ihr Biograf Andre Morton bemerkte, hier war eine lasziv gekleidete und schamlos auftretende Frau, die statt für ihr Verhalten bestraft zu werden, sogar reich belohnt wurde. Also machte sie weiter mit der Philosophie des Teufels, tu, was du willst, mach, was immer du Lust hast, sing, worüber immer du willst. Du wirst all den jungen Leuten zur Freiheit verhelfen, das zu tun, was sie wollen. Du wirst reich werden, du wirst Fans haben, meine junge Tochter. Und sie ließ sich drauf ein. So wie die 60er und 70er den Leitspruch »Tu, was du willst« und den Slogan »Mach dein eigenes Ding« übernommen hatten, praktizierten die 80er das etwas abgewandelte Motto »Leben und leben lassen«. Schon mal gehört den Spruch? Es ist dieselbe satanische Philosophie und sie steht in direktem Gegensatz zu unserem lieben Herrn und Erlöser Jesus Christus. Und Madonna wurde zu einem der stärksten Verfechter dieser Ideologie. Leider, obwohl sie so viel Ruhm und Popularität genoss, war Madonna, wie die meisten Künstler, weder glücklich noch hatte sie inneren Frieden. In einem Interview gestand sie, ich bin ein gequälter Mensch. Ich habe eine Menge Dämonen in mir. Mein Schmerz ist so groß wie meine Freude. Liebe Freunde, so ein Leben zu führen, diese Lüge zu leben, führt nicht zu Glück und Zufriedenheit. Oh ja, vielleicht bekommt ihr ein dickes Bankkonto, aber das heißt noch lange nicht ein glückliches Leben. Ende der 80er Jahre gab es nur einen Künstler, der noch erfolgreicher war als Madonna, und das war Michael Jackson. Bekannt als König des Pop, litt auch er unter der Gefangenschaft in Satans Lügen. Obgleich er jede Verbindung mit dem Okkulten öffentlich abstritt, war sein Leben von der Dunkelheit überschattet, die allein vom Feind kommt. Das Schlimme war, dass der Teufel in den 80er Jahren anfing, Aussehen und Begrifflichkeit des Okkultismus akzeptabler zu gestalten. Zum Beispiel, Aleister Crowley hatte einen geheimen Spiegelraum, wo er seine schwarze Magie ausübte und mit Dämonen in Kontakt trat. In einem Interview sagte Michael Jackson, ich habe meinen eigenen geheimen Raum mit einer beweglichen Wand und Spiegeln. Dort spreche ich mit Lee Liberace. Es ist seine Stimme, die ich dort höre. Ich spüre seine Gegenwart ganz nah. Liberace war ein Pianist, mit dem er befreundet war, aber der zu der Zeit gar nicht mehr lebte. Und Jackson hatte einen Raum wie Aleister Crowley mit beweglichen Spiegeln und er sprach mit Toten. Kennt ihr dieses Album? Das ist das Cover von Michael Jacksons Platte Dangerous. Man kann sich buchstäblich stundenlang davor setzen und wird immer wieder etwas Neues darauf entdecken. Es sieht aus wie ein gigantischer, ausgelassener Karneval und hinter allem die Augen von Michael Jackson. Aber wenn ich mir das genauer anschaue, dann kommt mir das doch sehr eigenartig vor. Draußen die Kulisse, alles glitzert und ist glamourös und schillert. Aber hier unten die Tiere fahren da rein wie in eine Geisterbahn und wenn sie wieder rauskommen, sind sie ein totes Skelett. Über dem Ausgang das allsehende Auge, ein okkultes Symbol. Außen ist alles farbenfroh und prächtig, aber da unten schwarz-weiß. Es ist, als würde die Welt dort auf den Kopf gestellt und es kommt alles heraus, völlig in Scherben. Als würde er sagen wollen, außen sieht alles prima aus in meinem Leben, aber innen drin wird es auf den Kopf gestellt. Ich bin ein Gefangener, ich komme nicht raus. Will er uns das rüberbringen? Innen ist es finster. Ich weiß es nicht, aber da steckt eine Menge drin. Und er spricht mit toten Menschen. Er sagte außerdem, ich wache aus einem Traum auf und denke, wow, das muss ich aufschreiben. Es ist echt seltsam. Du hörst die Worte. Es ist alles direkt vor deiner Nase. Und du sagst dir, sorry, das habe ich nicht geschrieben. Es war schon da. Ich denke, irgendwo steht schon alles bereit. Und ich bin ein Kurier, der es in die Welt bringt. Automation vielleicht? Über seine Konzerte sagt er, sobald ich die Bühne betrete, ist es plötzlich wie Magie, die von irgendwoher kommt und der Geist packt dich einfach und du gehörst nicht mehr dir selbst. In einem Interview mit Oprah Winfrey erklärt Jackson, warum er bei seinen Konzerten teilweise so anzügliche sexuelle Gesten macht. Und Freunde, ich habe Michael Jackson geliebt. Ich habe getanzt wie Michael Jackson, Moonwalk wie Michael Jackson, Hoo wie Michael Jackson und so weiter. Und heute denke ich dran zurück und sage mir, Mann, dieser Typ hat sich vor dieser ganzen Masse von Kindern in den Schritt gefasst und all diese Sachen gemacht. Und ich war eins der Kinder und sagte, das will ich auch. Huh! Unglaublich. Ich wurde zu einem Michael Jackson-Jünger, zu einem Aleister Crowley-Jünger und ich wusste es nicht mal. Tu, was du willst. Aber so arbeitet der Teufel. Nun, warum machen wir das alles? Freunde, wir schärfen gerade unsere Ohren. Denn wenn wir dann später zur CCM-Musik übergehen, dann werdet ihr sagen, das ist ja das Gleiche. Genau. Warum die Gesten? Es geschieht unbewusst. Die Musik treibt mich dazu. Ich denke nicht darüber nach, es passiert einfach. Ich bin ein Sklave des Rhythmus. Erkennt ihr ein Motiv in der Musik? Wenn ihr die Musik hört von Michael Jackson, ich muss sagen, ich habe kaum je etwas gehört mit mehr Polyrhythmik. Wenn man Kopfhörer aufsetzt, das kommt von allen Seiten. Sogar von einem Ohr zum nächsten, von oben nach unten. Es ist unglaublich. Ich war wie, oh, ich habe den Kopfhörer wieder runtergenommen. Meine Hände haben gezittert. Ich kenne diese Erfahrung ganz genau. Warum glaubt ihr, wurde er der König des Pop genannt? Weil er wusste, wie man die Macht der polyrhythmischen Voodoo-Musik anzapfte. Musik ist der Götze, den viele bekenntliche Christen anbeten. Satan hat nichts gegen Musik, wenn er sie zu einem Medium machen kann, über das er Eingang in die Köpfe der Jugend findet. Was immer die Gedanken von Gott wegführt, kommt seinen Absichten entgegen. Er bedient sich der Mittel, die am stärksten wirken, um so viele Menschen wie möglich in einer angenehmen Faszination zu halten, während sie gleichzeitig wie gelähmt sind von seiner Macht. Der Philadelphia Inquirer, also das ist erstaunlich. Der Geschäftsführer von MTV, Music Television, sagte in einem Interview das Folgende. Am stärksten kann man über das Gefühl ansprechen. Wenn du ihre Emotionen in Gang kriegst und sie die Vernunft vergessen, präfrontale Kortex, dann hast du sie. Bei MTV greifen wir nicht nach den 14-Jährigen, wir besitzen sie. Seht ihr, die checken das. Sie wissen, dass sie uns etwas servieren, was hier oben immer mehr will und abhängig macht und dass sie uns am Haken haben. Das ist wirklich ernst, Freunde. Vielleicht lassen wir zu, dass unsere Kinder etwas hören, was ihre geistliche Wahrnehmung abschaltet. Der Frontallappen wird kurz geschlossen, wo die Vernunft ist, wo die Moral sitzt. Meint ihr nicht auch, dass das gefährlich ist? Wir können nicht 6 Tage in der Woche unsere Moral, unseren Frontallappen abschalten und dann am Sabbat wieder anschalten und meinen, oh, es ist doch alles okay. Ihr könnt euch da draußen eine Botschaft mitnehmen. Sie heißt 6 Tage in Babylon. Ich ermutige euch, das mitzunehmen. Nehmt es mit, auch für eure Freunde. Es liegt schon alles bereit, auch fertig verpackt. Ich möchte nichts davon wieder mitnehmen. Nehmt ihr es. Wenn ihr zwei wollt oder drei oder fünf, kein Problem. Hört es euch erst selbst an. Wenn ihr es gut findet, gebt's weiter. Denn es handelt davon, 6 Tage lang wie Jesus zu sein, damit wir am 7. Tag Jesus anbeten können. Statt 6 Tage wie der Teufel zu sein und am 7. kaum unsere Augen aufhalten zu können im Gottesdienst. Was waren die schlimmsten Delikte in der Schule in den 1940er Jahren? Was meint ihr? Wie wäre es mit im Flur rennen? Also solche verrückten Kinder.
Meine Herren, wenn wir nur dieses Problem in den Griff bekommen könnten, dass die Kinder nicht mehr in den Fluren laufen, dann wäre das Leben um vieles angenehmer.
Problem Nummer 2, zu spät kommen. Nummer 3, dass man mit Papierkügelchen schießt. Den Mülleimer verfehlt. Problem Nummer 4.
Junger Mann, heben Sie das wieder auf.
Ach, okay.
Heute, hey, heb das auf. Nächster. Naja, was soll's. Problem Nummer 5, Kaugummi kauen. Also, das waren die schwersten Delikte in den 40ern. Und wie sah es in den 80ern aus? Nur 40 Jahre später, 40 Jahre Crowleys Philosophie. Nur ein paar Jahrzehnte. Nummer 1, Mord. Nummer 2, Diebstahl. Nummer 3, Vergewaltigung. Das sind Schulkinder. Nummer 4, Drogen. Nummer 5, Alkohol. Ich glaube, ich hätte mich in den 40er Jahren wohler gefühlt als in den 80ern. Aber ich habe in den 80ern gelebt. Nun, in den 80ern kam die CCM, moderne christliche Musik. Hören wir uns wieder einige der wichtigsten Beispiele an, wie diese Musik klang in den 80ern. Hört euch das mal an und sagt mir, ob das nicht typische 80er Jahre Musik ist. Das erste Beispiel hier ist Ready or Not. Klingt das nach den 80ern? Total typisch 80er. Wisst ihr, was das war? Das war Red. Nein, nur Spaß. Hier das nächste. I want to be a clone. Also, was passiert hier? Wir nehmen populäre Musik und legen darauf einen, ehrlich gesagt, lächerlichen Text. Und das ist dann christliche Musik? Nein, sie heißt nur so. Die 90er. Die Auswahl innerhalb der Musik wurde immer größer. Doch bei aller Vielfalt gab es 3 Dinge, die alle Stile gemeinsam hatten. Die Tu-was-du-willst-Haltung, explizit sexuelle Inhalte und stark betonte Beats und Rhythmen. Außerdem wird in den 90ern die Homosexualität sehr gefördert und in den ersten Jahren wird Grunge sehr populär. Bei der führenden Band Nirvana können wir denselben Geist erkennen. Kurt Cobain. Er war der Leadsänger von Nirvana, also die Grunge-Band der 90er Jahre. Er sagte, sein persönliches Ziel sei, gesteinigt zu werden und Satan anzubeten. Angeblich war er ganz besessen von Anton LaVey. Und leider muss ich sagen, dass ich diese Band früher auch gehört habe und sie wirklich gemocht habe. Ich habe ja eine Weile für eine meiner Firmen auch als Fotograf gearbeitet. Und da habe ich diese Musik im Hintergrund aufgedreht und die Models fotografiert in allen Posen. Es musste eine bestimmte Art von Musik laufen, damit man diese provozierenden Motive bekam. Und ich bin nicht stolz drauf, aber so war es. Und du sitzt da und machst tsch-tsch-tsch-tsch. So lief es. Ich war ein großer Fan. Ich habe mich da voll drauf eingelassen. Und es hat mich gepackt. Und ich bin nicht stolz darauf. Ende der 90er geht's Anton LaVey immer noch bestens. Was bedeutet, dass es Crowley bestens geht? Oder noch besser, dass es dem Teufel bestens geht und seine Ideale am Leben sind. Das Spin Magazine nannte Nirvana diese Gruppe, die wir gerade gehört haben, die Band des Jahrzehnts. Ihr sagt jetzt vielleicht, na, ist doch klar, das sieht doch jeder, dass das schlimme, teuflische Musik ist, die man nicht hören sollte. Aber würdet ihr in dieses Gesicht schauen und euch die Frage stellen, stimmt da irgendwas nicht? Müssen wir hier auf irgendetwas Acht geben? Nun, es gibt da einen Song von ihr. Ich spiele ihn euch einfach mal vor. Schon mal gehört das Lied? Ganz bekannt. Es geht in diesem Song darum, dass sie nicht länger angekettet sein möchte, sich nicht länger kreuzigen will. Egal was wir tun, nichts ist gut genug für dich. Sie spricht offenbar über ihr Leben als Christ hier und sagt, es ist, als würdest du in einer Falle stecken. Es ist ein Leben in Ketten. Aber sie singt so schön, la 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 la, und man hört sich das an. Hey, klingt gut, warum kreuzige ich mich eigentlich? Ach, tu doch, was du willst. Ein anderer Song von ihr heißt Vater Lucifer. Und sie sagt, ich wollte Lucifer heiraten. Ich sehe Lucifer nicht als böse an. Ich spüre seine Gegenwart in seiner Musik. Es ist, als würde er kommen und sich auf mein Klavier setzen. Nein, danke! Amen! Also dieses süße Gesicht hier, wisst ihr, man sieht die anderen Jungs, die rauchen Gras und... Ja, Satanisten! Aber dieses Mädchen sagt, ich liebe Satan, ich will ihn heiraten! Also denken wir bitte nicht, der Teufel hat diese dreigezinkte Gabel, Pferdehufe, Hörner und das rote Kostüm an. Der Teufel ist ein gefallener Engel mit unglaublicher Schönheit. Und wenn er in diesen Raum jetzt kommen würde, wären wir alle... Er gebraucht die Finsternis des Grunge und er gebraucht die Schönheit. Man kann ein Buch nicht nach seinem Umschlagbild beurteilen. Wie steht's mit diesem Gesicht? Kennt ihr jemand? Sarah McLachlan? Viele junge Damen hören ihre Musik. Und ich bin sicher, auch einige hier in diesem Raum. Nun, dieser erste Musikclip klingt wunderschön, handelt von einem Engel. Dass sie in den Armen eines Engels ist. Es klingt, als wäre sie eine Christin. Ist eigentlich ein hübsches Lied. Sie benutzt bestimmte Gesangstechniken, da kommen wir später noch zu. Aber würdet ihr meinen, wenn ihr dieses Lied hört, in den Armen des Engels, würdet ihr dabei an Satan denken? Aber ihr täuscht euch. Das Lied heißt nicht in den Armen eines Engels, sondern in den Armen des Engels. Passt auf. Eine Sekunde, ich komme gleich darauf zurück. Denn sie äußert sich selbst zu ihrem Song. Jetzt passiert Folgendes, und das macht mich echt verrückt. Diese Jungs und Mädchen dort, diese Künstler, sie produzieren etwas so Wunderschönes. Es wird im Radio gesendet, die Christen hören es sich an. Die jungen Leute hören das und sagen, in den Armen des Engels, oh, das ist so schön, so toll, ich kann es kaum glauben. Mama, hör dir mal den Song hier an. Oh, das klingt ja toll, wer ist das? Sarah McLachlan. Kann ich mir ein bisschen mehr von ihr besorgen? Natürlich. Es klingt ja, als wäre sie eine Christin. Und dann stellen wir fest, dass in ihrem Musikrepertoire auch ein Song wie dieser ist, wo sie Gott in der Luft zerreißt. Und sie spricht in diesem Song davon, ich glaube an kein Perlentor, keine Dornenkrone. Du lässt uns Menschen nur im Stich, die Babys, die du ertränkst. Und sie macht Gott fertig. So nebenbei. Passte die Musik zu Ihrer Wut?
Ja. Sie sagt Folgendes. Ich glaube, dem Teufel ist übel mitgespielt worden. Der Teufel ist der...
Was? Der gefallene Engel. Sie weiß genau, wer der Engel ist, von dem sie singt. Sie möchte in den Armen des gefallenen Engels sein.
Ich glaube, dem Teufel ist übel mitgespielt worden. Der Teufel ist der gefallene Engel, der bereit war, sich für seine dunkle Seite zu öffnen, während alle anderen Engel Scheuklappen trugen. Der Teufel ist eher wie wir. Sie hat gesungen in den Armen des Engels, des gefallenen Engels.
Und unsere christlichen Kinder hören sich das an.
Weil es so hübsch ist. Es ist Zuckerguss drum.
Um das Gift.
In seinem Buch Magic Without Tears, Magie ohne Tränen, schreibt Crowley, die Familie ist der Feind Nummer eins.
Er möchte die Familie als Zelle vernichten. Er möchte Mama, Papa, Kinder vernichten.
Er möchte, dass es Mama und Mama ist oder Papa und Papa. Alles nur nicht die familiäre Zelle, wie Gott sie vorgesehen hat. Er will sie vernichten.
Hat er seine Sache gut gemacht?
Oh ja. Das Bild Gottes wird niedergerissen.
Angriffe von allen Seiten. Madonnas Einfluss war nicht nur Nährboden für Materialismus und sexuelle Promiskuität. Sie führte ihre Fans in Spiritismus, Okkultismus und eine Faszination für homosexuelles Verhalten. Man sieht hier einige okkulte Symbole und besonders widerlich finde ich links, wo sie auf dem Kruzifix hängt und sie trägt eine rote Bluse, rot als Symbol für das Blut.
Nun tut sie das, weil sie eine Christin ist?
Nein, sie macht sich lustig über das Christentum. Und hier ist noch ein anderes okkultes Symbol. Was bedeutet das übrigens?
Alles klar? Okay?
Nein. Es heißt 666. 666.
Das ist ein okkultes Symbol.
Sie macht nicht. Alles klar?
Okay.
Hey.
Supi.
Nein, sie sagt, ich mach dich fertig, Junge.
Das ist die Botschaft.
Also wir laufen rum und machen okkulte Zeichen und wir wissen es nicht mal.
Ihr werdet noch eine Menge von denen sehen in den 2000er Jahren.
Und dann trägt sie hier dieses Dreieck auf dem Rücken, diese Pyramide, oben mit dem allsehenden Auge. Und auch das sind Bilder aus dem Okkultismus. Harry Hay, Crowley-Fan und Satanist und Gründer der modernen homosexuellen Bewegung, das ist übrigens ein Mann, er sagte,
diese Sprache, Musik, hat die Macht, Ideen, Pläne und Sachen in Form von Songs und Tänzen zu kommunizieren, vor der Nase der Obrigkeit.
Er weiß also, dass er Musik einsetzen kann und dass die homosexuelle Agenda durch Musik gefördert wird. Und deswegen werden wir im Musikfernsehen ständig mit Bildern aus der Homosexualität konfrontiert.
Musik hatte schon immer die Macht, Revolten und Revolutionen anzuzetteln. Für 2/3 der heutigen Welt ist Musik eine Sprache, ein Mittel, um zu kommunizieren, organisieren, mobilisieren. Und eins kann ich euch sagen, die homosexuelle Agenda wird kommuniziert, organisiert, mobilisiert, keine Frage.
Wir werden das noch deutlich sehen, wenn wir weitergehen.
Jetzt schauen wir uns mal kurz folgenden Liedtext an. Was denkt ihr, wenn ihr diese Worte lest? Dein eigener persönlicher Jesus, jemand, der deine Gebete hört, der für dich da ist. Stimmt da irgendwas nicht?
Nein, Jesus möchte unser eigener persönlicher Heiland sein. Er möchte Gebete hören, für uns da sein. Das ist wirklich eine Beschreibung von Gott dem Vater und Jesus dem Sohn.
Amen?
Also kein Problem hier.
Okay, jetzt hören wir mal in einen Musikclip hinein.
Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares.
Gut, gibt es jetzt irgendein Problem mit der Musik?
Wirklich?
Oh, ihr habt was gelernt, wunderbar.
Ja, weil die Musik nicht gepasst hat zum Inhalt der Worte.
Richtig?
Also das ist wie ein Haus, das zerspalten ist. Das kann nicht bestehen.
Also, wir könnten uns jetzt hinstellen und sagen, ich mache doch mit meinem Herzen für Jesus Musik. Mein Herz gehört Jesus. Es ist ein guter Text. Nur die Musik habe ich nach meinem Geschmack ausgewählt.
Aber Freunde, das Problem geht noch darüber hinaus.
Stellt euch vor, ich hätte euch zu dem Song ein Bild präsentiert von einem Sänger, hübsch im Anzug und Krawatte, sauber gestriegelt, und ihr hättet gesagt, oh, der hat das gesungen? Aber wenn ich euch das Bild von Marilyn Manson dazu zeige, dann sagt ihr, oh, der hat das gesungen, das ist übel. Könnt ihr mir folgen? Denn wir könnten denselben Text und dieselbe Musik hören von einer christlichen Band und sagen, das passt. Aber nicht Marilyn Manson, der ist vom Teufel. Aber ratet mal, der Teufel serviert zwei Menüs. Richtig? Richtig. Tatsächlich ist das nur ein Remake von Depeche Mode aus den 80ern. Keine christliche Band. Und auch der Text war nicht christlich gedacht. Die Worte klingen christlich. Also wenn das Argument stimmen würde, dass es nur auf den Text ankommt, dann könnten wir uns das anhören. Wenn mein Herz Gott gehört, dann kann ich diese ganze Musik Jesus zuschreiben und schon ist es akzeptabel. So eine Rechtfertigung lehnen wir ab, natürlich. Doch wie heuchlerisch ist es eigentlich, wenn wir als Eltern unseren Kindern sagen, sie dürften Marilyn Manson nicht hören, aber die christliche Kopie von ihm schon. Das macht keinen Sinn. Und aus diesem Grund sagen manche christlichen Kinder, liebe Eltern, ihr verhaltet euch nicht logisch. Denn wenn es falsch ist, Marilyn Manson und diese Art von Musik zu hören, warum ist dann die christliche Version davon erlaubt? Wir haben einfach nur ein christliches Mäntelchen drum gehängt. Marilyn Manson ist ordinierter Pastor der Satanskirche. Er verstümmelt sich selbst auf der Bühne, zerfleddert die Bibel und speit Blasphemien gegen den Herrn Jesus Christus. Mansons T-Shirts sind beschrieben, töte deine Eltern und ich liebe Satan. Warum sprechen wir überhaupt über diesen Menschen? Weil, als wir unsere Facebook-Umfrage machten, hey, ihr christlichen Kinder, ihr Adventistenkinder, was hört ihr so für Musik? Da hatten wir viel zu viele Antworten, die sagten, ich höre Marilyn Manson. Das ist die traurige Wahrheit. Warum sprechen wir über ihn? Weil vielleicht unsere jungen Leute ihn wirklich hören. Oder unsere Zimmerkollegen. Oder unsere Freunde und sie möchten auch unsere Kinder mit ihm bekannt machen. Dieser Mann hat eine eigenartige Anziehungskraft. Er verkauft übrigens ein T-Shirt, da steht Folgendes drauf. Ihr seht dort das Bild. Warnung, die Musik von Marilyn Manson enthält Botschaften, die in deiner zarten, jugendlichen Seele Gott töten werden. Das wiederum könnte dich davon überzeugen, deine Eltern zu töten. Und schließlich in einem Akt hoffnungslosen Rock'n'Roll-Verhaltens wirst du dich selbst umbringen. Bitte verbrenne deine Platten, solange noch Hoffnung ist. Die Kids kaufen das, weil sie meinen, das sei super witzig und laufen darin rum. Weil Marilyn Manson sich über Leute lustig macht wie mich, die sagen, hey, hier gibt's ein Problem. Die Wahrheit ist, liebe Freunde, Marilyn Manson ist einfach nur ein Apostel des Teufels. Er ist gut finanziert und erhält am laufenden Band Evangelisationen. Sie heißen nur zufällig Konzerte. Aber es ist ja nur Musik, oder? Nun, er wird folgendermaßen zitiert. Musik ist die stärkste Form von Magie. Hat er eine Agenda? Ich weiß nicht, ob irgendjemand wirklich verstanden hat, was unser Ziel ist. Ich zitiere direkt. Die Leute zu fangen. Wenn wir sie haben, können wir ihnen unsere Botschaft predigen. Er sagt, ich werde hoffentlich als derjenige in die Geschichte eingehen, der das Christentum beendet hat. Und noch ein Zitat. Wenn sich jemand wegen unserer Musik umbringt, gibt es einen dummen Menschen weniger auf der Welt. Erzieht eure Kinder lieber, sonst übernehme ich das für euch. Diese Worte sollten Eltern eine Gänsehaut geben. Denn genau so passiert es. Und das geht so. Der kleine Junior, die kleine Miss, möchten gerne eine bestimmte CD hören. Mama und Papa wollen nicht gerne, dass Junior verrückt spielt und sich aufregt. Also lassen sie ihn, damit kein Unfrieden im Haus entsteht. Und so beginnt es vielleicht mit dem sanften Rock. Und dann wird es schon härter.
und dann kommt der verrückte Rock und dann kommt der satanische Rock. Und ehe du es dich versiehst, besitzt du dein Kind nicht mehr und fragst dich, was ist hier los? Und dann fragen wir Eltern, was machen wir jetzt? Naja, du setzt ihn auf Entgiftung. Und darüber werden wir morgen Nachmittag sprechen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern, hören wir genau hin, und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und genau das passiert. Irreführende Geister und Lehren von Dämonen. Sie sind dabei, unser Denken zu verändern, unseren Charakter zu prägen mit diesem ganzen Denken. Tu doch, was du willst. Ist doch egal, was meine Frau sagt. Ist doch egal, was mein Pastor sagt. Egal, was die Eltern sagen, was mein Boss sagt. Ich mach, was immer ich will. Und das ist kein Rezept für Erfolg, liebe Freunde, sondern für Scheitern. Verführende Geister und Lehren von Teufeln. Hört nicht auf ihre Musik. Lasst euch nicht in die Hölle musizieren. Aber was soll ich machen, Christian, wenn ich diese Musik eben schon gehört habe? Dann ist heute ein neuer Tag und ein neuer Anfang für dich. Denn Römer 8, Vers 1 sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also wenn wir merken, ja, ich habe Entscheidungen getroffen, die waren nicht gut. Wir haben etwas getan, das war nicht klug. Auch ich habe das getan in meinem Leben. Aber wenn wir keinen Schritt nach vorne wagen und sagen, Herr Jesus, ich bin da falsch abgebogen, hilf mir, auf dem guten Weg zu gehen, dann wird sich auch nie etwas ändern. Ihr kennt ja die Definition von Irrsinn, oder? Das ist, wenn man ständig dasselbe wiederholt und glaubt, es kommt was anderes bei raus. Wie oft kommen Christen zu mir und sagen, irgendwie habe ich keine echte Beziehung zu Gott. Meine Gebete reichen auch nur bis zur Zimmerdecke. Da ist keine richtige Verbindung da. Und dann fange ich an, so einige Fragen zu stellen. Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? Was hörst du dir an? Was liest du in der Bibel? Wie viel Zeit nimmst du dir, um den Geist der Weissagung zu studieren und so weiter? Womit verbringst du deine Zeit? Und dann stellt sich eben heraus, dass die Zeit, die ich mit Gott verbringe, die ist irgendwo hier unten. Und die Zeit, die ich mit dem Teufel und der Welt verbringe, irgendwo hier oben. Kein Wunder, dass es keine Verbindung gibt. Aber Gott sagt, schau, wenn du nicht nach dem Fleisch wandelst, sondern nach dem Geist, dann gibt es keine Verdammnis. Ich vergebe dir. Es ist okay. Wir gehen einfach zu Gott und sagen ihm, Herr, vergib mir. Ich habe da was falsch gemacht und ich möchte in Zukunft besser entscheiden. Lasst euch nicht vom Teufel verführen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass du bereit bist, uns anzunehmen. Du nimmst uns auf. Du kennst die tiefen, finsteren Geheimnisse im Herzen. Und trotzdem liebst du uns und willst uns. Und Vater, du hast mein Ja. Ich gebe dir mein Ja, Herr. Nimm mein Denken, mein Herz. Es gehört dir. Nimm du es. Forme es und präge es und hilf mir, die Ohren zu verschließen vor dem, was der Teufel bringen will. Und hoffentlich haben einige meiner Freunde jetzt mitgebetet. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns segnest, wenn wir von hier weggehen. Denn ich weiß, dass der Teufel kommen wird und sagen, ach, der Typ spinnt doch. Herr, ich bitte dich, dass der Same, der jetzt ausgestreut worden ist, dass er aufkeimt, dass er hervorbricht und Wurzeln bekommt und neues Leben mit sich bringt. Bitte, Herr, wir brauchen dich. In Jesu Namen, Amen. Gott segne euch und mögen eure Namen im Lebensbuch geschrieben bleiben.